Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Eventuell gibt es auf dem Mars noch mehr Wasser als angenommen. Ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, an dem auch die Uni Bremen beteiligt war, hat Hinweise auf die Existenz von mehreren Seen entdeckt. Für die Studie haben die Forschenden Daten analysiert, die die ESA-Sonde Mars Express mit ihrem Radargerät aufgenommen hat. Dabei wurde ein größerer See entdeckt, umgeben von kleineren Seen, der unter dem 1,5 Kilometer dicken Eis am Südpol des Mars liegt. Die Forschenden sagen, der See könnte ungeeignet für Leben sein. Trotzdem schließen sie nicht aus, dass es dort Spuren von Lebensformen gibt, die früher dort existiert haben, als der Mars noch eine dichte Atmosphäre und ein milderes Klima hatte. 2016 hat ein Wanderer bei einer Felsformation auf dem Berg Bangorm in Irland einen Haufen menschliche Knochen gefunden und erstmal die Polizei gerufen. Dann stellte sich aber heraus, dass die Knochen etwa 5000 Jahre alt waren und zu mehreren Steinzeitmenschen gehörten. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse dazu. Ein Archäologieteam hat bei den Knochen von zwei Männern DNA-Analysen durchgeführt. Die haben zum einen ergeben, dass die beiden nur entfernt miteinander verwandt waren. Die Steinzeitmenschengruppe muss also recht groß gewesen sein. Außerdem waren wohl beide Männer laktoseintolerant. Das heißt, sie konnten als Erwachsene tierische Milch nicht ohne Beschwerden verdauen. Zu dem Zeitpunkt gab es aber längst Bauern in Irland, die auch Milchtiere gehalten haben. Die Forschenden vermuten, dass sie das Problem gelöst haben, indem sie aus der Milch Käse machten. Der enthält nämlich kaum noch Laktose. Und drittens hatten beide Steinzeitmänner ziemlich dunkle Haut. Laut den Forschenden ist das relativ typisch für die Zeit. Damals gab es in Westeuropa viele verschiedene Hautfarben. Hellere Hauttöne verbreiteten sich wahrscheinlich erst im Bronze- oder Eisenzeitalter. Wann genau, ist aber unklar. Nach einem Jahr in der Arktis ist die Polarstern wieder zurück in Bremerhaven. Die letzten paar Seemeilen in der Außenweser wurde der Eisbrecher von einem Schiffskorso begleitet. Von Land aus wurde er von vielen Schaulustigen begrüßt. Mit 140 Millionen Euro Budget war es die bisher teuerste und logistisch aufwendigste Expedition in die zentrale Arktis. Fast 10 Monate lang war das Forschungsschiff an einer riesigen Eisscholle befestigt und driftete mit ihr mit. Das internationale Wissenschaftsteam an Bord erforschte zum ersten Mal das gesamte Klimasystem in der Zentralarktis und erhob Daten, um zu verstehen, wie sich das arktische Klima und das Leben im Nordpolarmeer beeinflussen. Die Leitung der Mission hatte das Alfred-Wegener-Institut. In wechselnden Crews nahmen Forschende aus 20 Ländern teil. Jetzt beginnt nach dem Datensammeln für viele von ihnen aber erst die eigentliche Arbeit, nämlich das Auswerten der Daten. Im April 2010 hat ein isländischer Vulkan mit einem unaussprechlichen Namen dafür gesorgt, dass für ein paar Tage in ganz Europa keine Flugzeuge fliegen konnten. Jetzt könnte bald wieder ein isländischer Vulkan ausbrechen, nämlich der Grímsvötn. Und auch er könnte für eine große Aschewolke sorgen. Der Gletschervulkan ist einer der aktivsten Vulkane auf Island. Zuletzt ist er 2011 ausgebrochen. Dabei war die rund 200 Meter dicke Eisdecke geschmolzen, die normalerweise seinen Krater bedeckt. Deshalb drohen jetzt neben einer gewaltigen Dampf- und Aschewolke auch zerstörerische Schmelzwasserfluten. Nach Angaben der isländischen Wetterbehörde, die auch für Vulkane zuständig ist, gibt es Anzeichen, dass ein Ausbruch bevorsteht. Zum Beispiel mehr Erdbeben rund um den Krater, mehr vulkanisches Gas tritt aus und der Wasserstand im Gletschersee steigt. Denn durch die Hitze des Vulkans schmilzt immer mehr Eis. Deshalb gehen die Experten davon aus, dass der Vulkan in den nächsten Monaten ausbrechen wird. Er wird jetzt noch intensiver beobachtet. Vor über 30 Jahren fuhr ein deutsches Forschungsschiff in den tropischen Ostpazifik vor Peru und pflügte ein paar Quadratkilometer Meeresboden um in rund 4000 Metern Tiefe. Damit wurde Tiefseebergbau simuliert, also die Ausbeutung zum Beispiel von Metallen tief unten im Meer. An der Stelle im Peru-Becken lagern Manganknollen, die neben Mangan auch andere Metalle in sich haben. Mittlerweile hat das Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie ausgewertet, wie der Eingriff den Meeresboden und das Ökosystem dort verändert hat. Und es zeigte sich, bis heute ist dort nichts mehr, wie es war. Das Nahrungsnetz ist noch immer gestört. Unter anderem wurde viel weniger Kohlenstoff nachgewiesen, was auch weniger Mikroben zur Folge hatte. Auch die Pflugspuren von damals waren noch zu erkennen. Tragbare Sensoren gibt es ja schon länger. Dabei wird im Sport zum Beispiel der Puls gemessen oder bei Klinikpatienten die Atemfrequenz. Forscher aus den USA sind jetzt aber noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben eine spezielle Technik entwickelt, bei der man Sensoren direkt auf die Haut drucken kann. Dafür mussten sie zuerst das Verfahren optimieren, mit dem die metallischen Sensoren auf anderen Oberflächen aufgebracht werden. Das passiert nämlich üblicherweise bei etwa 300 Grad und würde die Haut verbrennen. Die Forschenden haben eine Hilfsbeschichtung entwickelt. Damit funktioniert das Verfahren auch bei Raumtemperatur. Sie ist so ähnlich zusammengesetzt wie Gesichtspflegemasken. Auf diese Schicht lassen sich mit einer leitfähigen Spezialtinte Sensoren auf die Haut drucken. Die funktionieren laut den Forschenden ziemlich gut. In Experimenten konnten sie kontinuierlich die Körpertemperatur, den Herzschlag und den Sauerstoffgehalt des Bluts aufzeichnen.
Deutschlandfunk Nova.